Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Wir leben heute in den politischsten Zeiten seit Jahrzehnten. Das hat einer meiner heutigen Gäste in seinem Buch Das geopolitische Risiko geschrieben. Und ja, tatsächlich, der Blick in die Ukraine kann nur nervös machen. Der Blick auf China zeigt ein Land, das seine Überwachungstechnologie in die ganze Welt exportiert. Und der Blick auf Afghanistan offenbart das internationale Scheitern. Wir versuchen heute einen großen Bogen in der Lesart in unserem Sachbuchmagazin. Wir frischen zuerst unser Gedächtnis in Sachen Afghanistan auf. Wir untersuchen dann die Sinnhaftigkeit internationaler Interventionen oder eben die Sinnlosigkeit. Und wir lesen das neue Buch des alten SPD-Granden Klaus von Donani, der ziemlich gegen den Zeitgeist Werte in der Politik für überschätzt hält. Und ganz am Ende drehen wir dann auch die Perspektive und gucken uns an, was diese unsicheren Zeiten eigentlich für international agierende Unternehmen bedeutet. Ein ganzer Stapel spannender Bücher zur Geopolitik. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Nach dem Abzug der US-Truppen in Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban war das Entsetzen ja ziemlich groß. Auch weil so viele Menschen dort festgesessen sind und nicht fliehen konnten bzw. nicht rausgeholt wurden. Jetzt sitzen viele immer noch fest und selbst die, die es zunächst rausgeschafft hatten, harren seither zum Teil auf internationalen Zwischenstationen aus, weil sich niemand mehr für sie interessiert. Überhaupt, Afghanistan. War da was? Die öffentliche Wahrnehmung, die hat sich ziemlich schnell weitergedreht. Der Buchmarkt, der tickt da ein bisschen langsamer, weil Bücher natürlich Zeit brauchen, um sie zu schreiben. Und deshalb kommen jetzt, zum Frühjahr, etliche Bücher zu Afghanistan heraus. Yasamin Ulfat hat sich für uns durch einen ganzen Stapel gelesen und wir sortieren jetzt zusammen, was sich zu lesen lohnt. Guten Tag, Frau Ulfat.
Guten Tag.
Grob gesagt fallen die Bücher ja so in drei Kategorien. Es gibt so das Thesenbuch, es gibt den nüchternen Klassiker und es gibt das persönliche Buch. Fangen wir mal mit dem persönlichen Buch an. Das wäre das Buch Wir sind da mit einem Ausrufezeichen. Ein Buch der afghanischstämmigen Künstlerin Nahid Shaalimi. Was ist das für ein Band?
Das ist ein Sammelband, der 13 Frauen zu Wort kommen lässt, die alle sehr persönliche Einblicke in die Tragödie um Afghanistan geben können. Unter ihnen sind unter anderem Journalistinnen, Programmiererinnen, aber auch Politikerinnen. Sie stehen humanitären Hilfsorganisationen und Thinktanks vor, haben zum Beispiel mit den Taliban auch in Doha verhandelt und eine von ihnen hat die Handelskammer für Frauen in Afghanistan mitgegründet. Das Buch ist also, kann man sagen, für Organisationen, die in Afghanistan tätig werden wollen, tatsächlich eine praktische Übersicht über Frauen, die immer noch gute Kontakte ins Land haben und die Strukturen vor Ort kennen, selbst wenn die meisten von ihnen mittlerweile leider fliehen mussten.
Trotzdem klingt das nach sehr, sehr mutigen Frauen. Sind die alle so bewundernswert, die da porträtiert werden?
Es sind alles auf jeden Fall sehr bemerkenswerte Frauen. Allerdings ist mit Ariana Said, der berühmtesten Popsängerin des Landes, auch eine umstrittene Künstlerin dabei. Sie geriet in der Vergangenheit in die Kritik, weil sie Warlords und Kriegsverbrechern Privatkonzerte gab. Ihr wurde außerdem von jüngeren Sängerinnen vorgeworfen, dass sie ausbeuten und erpressen würde. So ist Said die einzige dieser 13 Frauen, die nicht so ganz in diesen Sammelband passt. Und das ist ein bisschen schade.
Ein Sammelband mit 13 Frauen. Also funktioniert das so als Buch? Was lernen wir aus diesen individuellen Geschichten?
Das funktioniert auf jeden Fall. Ich finde, gerade beim Thema Krieg verdrängen wir ja oft die Einzelschicksale und abstrahieren lieber. Und das tut Shaalimis Buch bewusst nicht. Sie macht die Erfahrungen dadurch wesentlich menschlicher und greifbarer, wenn zum Beispiel erwähnt wird, dass AfghanInnen, die im Ausland aufgewachsen sind, größer sind als die, die das Land nie verlassen konnten. Aha. Und das liegt eben an der jahrelangen Mangelernährung im Land. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man das mal so eindeutig beschrieben bekommt.
Ja. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, die Bücher, die fallen in drei Kategorien. Es gibt so das Thesenbuch, den nüchternen Klassiker und das persönliche Buch. Das war jetzt das persönliche. Wenn wir zum Klassiker kommen, das wäre eine Neuauflage von Ahmed Rashid, britisch-pakistanischer Journalist. Der hat sein Buch über die Taliban schon im Jahr 2000 geschrieben, also noch vor den Anschlägen vom 11. September. Hat das damals überhaupt jemand drucken wollen?
Tatsächlich hatte Rashid große Probleme, das Buch über diese damals noch so obskure Gruppierung zu veröffentlichen. Da interessierte sich nämlich niemand wirklich für. Er musste wohl relativ lange nach einem Verlag suchen, aber nach dem 11. September wurde dieses Buch dann schnell zum Bestseller und zu so einer Art Standardwerk über die Bewegung.
Jetzt hat er es neu überarbeitet. Funktioniert das? Ein 22 Jahre alter Klassiker, ist er heute noch relevant?
Rashid bringt nicht viel neue Erkenntnisse mit hinein. Die Taliban von heute kann er auch wirklich nicht so wirklich erklären. Ehrlicherweise versucht er das aber auch gar nicht. Er hat aber tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die Verbindungen zu Pakistan. Und deswegen ist das Buch auch heute noch relevant als so eine Grundlage und Rückblick.
Jetzt wollen wir noch über einen Klassiker reden und das ist die kleine Geschichte Afghanistans von Konrad Schetter. Die erscheint in der wirklich immer sehr nüchternen Reihe bei C.A. Beck und das ist ja quasi so das Gegenteil zu diesem Sammelband von Nahid Shah Alimi mit diesen empathischen Porträts afghanischer Frauen, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Ja, so kann man es fast ausdrücken. Die beiden Bücher ergänzen sich dadurch ganz gut. Schetter ist Friedens- und Konfliktforscher und hat einen sehr nüchternen wissenschaftlichen Blick auf das Geschehen. Und diese kleine Geschichte Afghanistans ist ein ganz gutes Nachschlagewerk, gerade tatsächlich aber auch für Laien, da sie lehrreich, aber nicht überladen ist.
Jetzt habe ich schon gesagt, das ist kein neues Buch, neu überarbeitet, mittlerweile die 5. Auflage. Geht das auf? Was lernen wir daraus über die Gegenwart? Das ist ja nicht neu.
Ja, genau. Also Schetter hat anders als Rashid aber sein letztes Kapitel nach den neuesten Ereignissen nochmal umgeschrieben. Das heißt jetzt auch das Scheitern des Westens. Und hier fasst er auf wenigen Seiten die Ereignisse zusammen, die schließlich zur Machtübernahme der Taliban führten. Er lässt sich aber dabei nicht auf Spekulationen ein. Und ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen zu geben, ist wahrscheinlich auch die ehrlichste Option. Also das lohnt sich schon, das Buch auch nochmal zu lesen.
Also ein Lob von Yasemin Ulfat für diese genau. Zurückhaltung, dass sich Konrad Schetter mit steilen Thesen und Prognosen zurückhält. Ich habe ja vorhin schon Ihnen versprochen, dass wir jetzt auch noch auf Thesenbücher kommen. Zwei Bücher sind das, eins von Rainer Herrmann und eins von Michael Lüders. Und bei Michael Lüders, bei dem steht die These eigentlich schon im Titel, Hybris am Hindukusch. Und da ahne ich schon, es geht um westliche Hybris. Frau Ulfat, was für eine These verfolgt Michael Lüders?
Genau, also wenn es im Buch natürlich auch um Afghanistan geht, behält Lüders so das große Ganze im Blick. Er wirft, wie auch in vielen seiner anderen Büchern, diese Frage nach den Großmächten auf. Und diese Fragen sind, lassen sich Konflikte unserer Zeit vielleicht auch friedlich lösen? Und kann man gerade Russland und China nicht viel eher mit einem Dialog auf Augenhöhe begegnen? Das ist also so der Tenor. Afghanistan dient ihm bei diesen Fragen fast mehr als so ein Anschauungsbeispiel, auch wenn er, muss man sagen, mit viel Sachkenntnis ins Thema einsteigt.
Michael Lüders ist ja eigentlich von wegen Sachkenntnis eher als Nahost Experte bekannt, da hat er Namen, ist aber auch da mittlerweile umstritten, weil er spätestens seit dem Syrienkrieg manchen als Putin-Freund gilt, der die Schuld an allen Krisen mit großer theatralischer Geste immer dem Westen zuweist. Wie ist der Tonfall hier in diesem Buch?
Das Buch ist tatsächlich ziemlich zynisch, muss man sagen. Lüders bemüht sich oft gar nicht wirklich um einen sachlichen Ton. Als Beispiel steigt er direkt zu Beginn mit so einer Provokation ein, nämlich, dass der Angriff auf Afghanistan als Antwort auf die Anschläge vom 11. September ungefähr so gerechtfertigt wäre wie eine Bombardierung Saudi-Arabiens oder Hamburgs. Beide Orte hätten nämlich viel mehr mit den Anschlägen zu tun gehabt als Afghanistan. Teilweise muss man aber auch sagen, dass man diesen Zynismus bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, denn die Einzelheiten, die Lüders beschreibt, sind oft grausam und auch menschenverachtende Kriegsverbrechen. Er schreckt dann dabei auch nicht davor zurück, der Sowjetunion in der Vergangenheit oder den USA heute Kriegsverbrechen in Afghanistan vorzuwerfen.
Das ist also sehr klar positioniert. Das zweite Thesenbuch zu Afghanistan, über das wir reden, ist das Buch Afghanistan verstehen, Geografie, Geschichte, Glaube, Gesellschaft von Rainer Herrmann. Wobei ich kündige das jetzt so als Thesenbuch an, der Titel klingt ja eigentlich viel nüchterner. Ist das Buch nüchterner als gerade der Tonfall, den Sie bei Lüders beschrieben haben?
Zu Beginn ist das Buch auf jeden Fall nüchterner. Gerade den historischen Teil fasst Herrmann kurz und leicht verständlich zusammen. Im zweiten Teil des Buchs hat man dann jedoch das Gefühl, dass es ihm hauptsächlich darum geht, also anders als Lüders, die internationale Gemeinschaft und allen voran die USA zu entlasten. In Wirklichkeit sagt er, seien diese in Afghanistan gar nicht gescheitert. Es sei eh immer nur um die Zerschlagung Al-Qaidas und die Ausschaltung Bin Ladens gegangen und gar nicht um Nation-Building. Aber das stimmt halt so leider nicht.
Auch das ist ja eine steile These. Trotzdem eben nochmal zum Untertitel. Mich verblüfft das ein bisschen. Geografie, Geschichte, Glaube, Gesellschaft, das ist ja ein ziemlich sportliches Vorhaben. Das Buch hat aber gerade mal 200 Seiten. Gelingt das?
Er spricht alles an, Herrmann, aber erklären kann er nicht alles. Er bleibt bei vielen Verknüpfungen leider recht oberflächlich. Das äußert sich dann in Sätzen wie, als Beispiel, je schwächer die Regierung wurde und je schlechter sie regierte, desto mehr Sympathie gewannen die Taliban. Das ist als Erklärung einfach ein bisschen schwammig, vor allen Dingen, weil daran nach nicht mehr so wirklich viel folgt. Das andere Problem ist, dass er wichtige Quellen, wie zum Beispiel die Afghanistan Papers, die Enthüllung der Washington Post zu den Spezialberichten der US-Regierung selbst gar nicht einarbeitet. Das heißt, es ist ziemlich unvollständig. Also er nimmt sich viel vor und liefert dann aber im Endeffekt nicht ganz so viel.
Und liefert aber zumindest vom zeitlichen Ablauf eine Menge. Ne? Also Sie haben ja vor dem Gespräch schon gesagt, der fängt ja bei Alexander dem Großen an. Wie hat Michael Lüders wiederum sein Buch aufgebaut? Fängt der auch so früh an?
Nicht ganz so früh, nicht bei Alexander dem Großen, sondern im 19. Jahrhundert, also zur Zeit des britischen Empires. Das Interessante ist, dass der Rest des Buches von Lüders dem von Herrmann gar nicht unähnlich ist, zumindest im Aufbau. Das heißt, beide Autoren versuchen aus der Geschichte des Landes die Ereignisse der letzten Monate zu erklären und dann tatsächlich eine Lösung zu finden. Und am Ende schreiben tatsächlich beide, dass man dafür um eine Zusammenarbeit mit den Taliban nicht wirklich herumkommt.
Das finde ich jetzt erstaunlich, weil Sie haben vorhin gesagt, irgendwie bei Lüders, das ist volle Kante gegen den Westen und bei Rainer Herrmann ist es eher eine Entschuldigung des Westens. Die kommt trotzdem am Ende bei einer vergleichbaren These an?
Ja, das ist wirklich tatsächlich ein bisschen erstaunlich. Sie finden beide dorthin, haben aber natürlich einen sehr unterschiedlichen Fokus. Während Lüders durchweg mit diesem Blick auf Russland und China dafür plädiert, in Zukunft weniger Kriege zu führen, geht es Herrmann irgendwie ein bisschen darum, neben dieser Entschuldigung der USA auch eine Befriedung Afghanistans, durch eine Befriedung Afghanistans die Flüchtlingsströme nach Europa einzudämmen. Er schreibt dazu zum Beispiel im letzten Abschnitt des Buches einen Satz, der so ein bisschen einen faden Beigeschmack hinterlässt. Der Satz lautet: Scheitert Afghanistan, bedroht es den Westen durch Terrorismus und Flüchtlinge. Und diese Gleichsetzung von Terrorismus und Flüchtlingen als Bedrohung ist tatsächlich etwas verstörend. Und da es eben auch der letzte Satz des Buches ist, bleibt er auch sehr im Gedächtnis.
Wir haben jetzt über eine ganze Menge von Büchern geschrieben, die jetzt in diesem Frühjahr erhältlich sind zur Situation in Afghanistan. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie so, es gibt Thesenbücher, es gibt die nüchternen Klassiker, es gibt so die eher persönlich gehaltenen Bücher. Ich weiß, das ist schwierig, aber wenn wir im Gegensatz zu Ihnen nur Zeit für ein Buch haben, welches würden Sie sagen, sollten wir uns davon nehmen?
Ich müsste tatsächlich zwei empfehlen, weil sie sind ja auch sehr kurz. Ich würde sagen, wer es sachlich mag, sollte sich vielleicht an Konrad Schetter halten. Wem Meinung nicht so viel ausmacht, der lernt aber auch bei Lüders viel Neues dazu, weil er halt eben doch schon viel Fachkenntnis mit reinbringt.
Also das wäre Michael Lüders Hybris am Hindu-Kusch und Konrad Schetter, die kleine Geschichte Afghanistans. Jasmin Ulfert, Dankeschön.
Danke.
Jasmin Ulfert hat sich also durch diesen ganzen Stapel an Neuerscheinungen gelesen und ja, die Einschätzung und vor allem auch nochmal die Liste der Titel, die finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Am Beispiel Afghanistans stand ja gerade die These im Raum, dass der Westen und namentlich die USA die Krisen der Welt mit ihren Interventionen eher befördern als eindämmen. Sind also die USA an allem schuld? Der Autor Rainer Herrmann, der hatte auch gerade eins der Afghanistan-Bücher geschrieben. Rainer Herrmann also, der dreht das in seinem anderen Buch Die Achse des Scheiterns um.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Länder der sogenannten arabischen Welt stecken ja seit Jahren in einer tiefen Krise. Die Probleme sind zahlreich. Bürgerkriege, wirtschaftliche Misere, Vetternwirtschaft, Korruption, dazu noch die Folgen des Klimawandels und die der Covid-19-Epidemie. Rainer Herrmann, Journalist und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der attestiert diesen Ländern sogar, die Achse des Scheiterns zu sein. So lautet sein Buchtitel. Und weiter, wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten. Abdul Ahmad Rashid hat das Buch gelesen.
Rainer Herrmann liefert schon zu Beginn seines Buches eine ernüchternde Analyse.
Es wird noch schlimmer kommen. Die Proteste des Jahres 2011, die zum Sturz von vier Machthabern geführt haben, waren erst der Anfang großer Erschütterungen, die der arabischen Welt bevorstehen. In einem einzigen Jahrzehnt haben Aufstände, Konflikte und Kriege 11 Länder erfasst. Die Region hat ihren Tiefpunkt aber noch lange nicht erreicht.
Der Ausblick war noch nie so düster wie heute, schreibt der Autor. Und angesichts dieser beunruhigenden Vorhersage möchte man sein Buch am liebsten zur Seite legen. Doch man sollte weiterlesen. Denn Rainer Herrmann ist ein exzellenter Kenner der Region. Seit vielen Jahren schreibt er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die islamische Welt, lange Zeit als Korrespondent in Istanbul und Abu Dhabi. Im vorliegenden Buch nimmt Herrmann seine Leserschaft mit auf eine Reise durch einige Städte der arabischen Welt: Basra, Kairo und Tripolis. Einst prachtvolle, lebendige Metropolen herrschen dort heute Willkür, Unterdrückung und Krieg. Die Verantwortung dafür sieht der Autor bei den Eliten dieser Länder.
Dieses Scheitern bedeutet chronisch schlechte Regierungsführung, endemische Korruption, das Fehlen guter öffentlicher Dienstleistungen für alle, ob im Bildungssystem oder im Gesundheitswesen. Es bedeutet, dass die meisten Menschen vom politischen Prozess ausgeschlossen sind und ihnen wirtschaftliche Chancen versperrt bleiben.
Länder wie der Libanon, Syrien oder Ägypten werden nach Ansicht des Autors wie Privatunternehmen gehalten, von elitären Gruppen, denen es einzig um den persönlichen Wohlstand gehe.
Diese Eliten verhalten sich sehr rational. Sie halten sich für die Gründerväter dieser Staaten mit dem Recht, ihre Staaten auszuplündern, wirtschaftlich auszuplündern, andere von der politischen Teilhabe auszuschalten. Und sie sind nicht bereit, diese Privilegien, die sie haben, mit dem Großteil der Gesellschaft zu teilen.
Herrmann geht auch auf die Aufstände von 2011 ein, die damals hoffnungsvoll als arabischer Frühling bezeichnet wurden. Sie seien im ersten Anlauf gescheitert, auch wegen mangelnder Protesterfahrung der damals Beteiligten. Doch nun gehen diese Aufstände in die zweite Runde, schreibt Hermann.
Die Straße meldete sich also in vier Ländern zurück, die 2011 nicht in vorderster Reihe gestanden hatten. Nun forderten auch die Demonstranten in diesen Ländern einen politischen Wandel, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Regierung, die für die Bedürfnisse der Menschen arbeitet und ihnen gegenüber Rechenschaft ablegt.
Die vier Länder, das sind der Irak, Libanon, Sudan und Algerien. Dieses Mal seien die Aufstände effektiver.
Die Regime haben nicht dazugelernt seit 2011. Die Demonstranten haben es. Die Demonstranten haben begriffen, und das sehen wir in jüngster Zeit vor allen Dingen in Algerien, im Sudan, aber auch im Irak, dass es nicht reicht, einen Machthaber zu stürzen. Dass es nicht reicht, mal kurz auf der Straße zu sein und dann sich wieder zurückzuziehen in dem Glauben, dass andere die Revolution weiterführen können.
Im Hauptteil seines Buches liefert der Autor tiefgehende Länderanalysen zu Ägypten, Saudi-Arabien, Algerien, Sudan und den Ländern der Levante, also Syrien, Irak und Libanon. Hier kommen unzählige Gespräche mit Politikern der Region, mit Expertinnen und Experten, religiösen Gelehrten und auch Bürgern zur Geltung. Besonders hervorzuheben sind seine Ausführungen zu Saudi-Arabien, einem Land, das immer noch vielen Menschen aus dem Westen verschlossen bleibt. Hermanns ernüchternde Erkenntnis: In der arabischen Welt hat ein Auflösungsprozess eingesetzt, der Wandel sei unaufhaltsam, auch wenn sich die Herrschenden noch dagegen stellten. Das arabische Kerngebiet brauche dringend einen Neubeginn. Doch wie könnte dieser aussehen? Vor allem brauche es einen neuen Gesellschaftsvertrag.
Dieser Gesellschaftsvertrag ist obsolet, weil diese Eliten ihre Privilegien zu Sondervollmachten perpetuiert haben und die Jugend diese Sondervollmachten nicht mehr akzeptiert, sondern einen Gesellschaftsvertrag haben will, in dem jeder Einzelne politisch und wirtschaftlich eine Teilhabe hat.
Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, schlägt der Autor, der nicht nur Islamwissenschaftler ist, sondern auch Volkswirt, einen Marshallplan für den Nahen Osten vor, nach dem Vorbild des Wiederaufbauplans der USA für die Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Marshallplan in Deutschland wäre aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wären diese wirtschaftlichen Hilfen nicht gekoppelt gewesen an den Beginn einer demokratischen Ordnung, an Rechtsstaatlichkeit, an die Dezentralisierung der Macht.
Allerdings leuchtet nicht ganz ein, wie ein solcher Wiederaufbauplan funktionieren soll, angesichts renitenter, rücksichtsloser Machthaber. Hinzu kommt: Die Probleme in den arabischen Staaten sind vielfältig und nicht allein wirtschaftlich zu lösen. Dazu gehören das starke Bevölkerungswachstum und hohe Arbeitslosigkeit, religiöser Fundamentalismus, außerdem die Folgen des Klimawandels. Auch die Golfstaaten, die Hermann als das neue Arabien bezeichnet, seien kein Vorbild für gesellschaftlichen Wandel und Modernisierung.
Länder wie Ägypten, Syrien und der Irak haben ihre Führungsrolle an die Golfmonarchien abgetreten. Die sind äußerlich modern, wohlhabend und wissensorientiert. Sie sichern ihre Stabilität aber nicht nur mit einer guten Regierungsführung, sondern auch mit polizeistaatlichen Mitteln. Mit ihrem autoritären Politikverständnis stemmen sie sich mit allen Mitteln gegen den überfälligen Wandel in den anderen arabischen Ländern.
Rainer Hermanns Buch »Die Achse des Scheiterns« ist trotz des pessimistischen Grundtons ein äußerst lesenswertes Buch mit großem Erkenntnisgewinn. Wohltuend ist auch, dass der Autor ohne die sonst gängige Polemik gegen den Westen auskommt, die von anderen Experten der Region hierzulande gerne bemüht wird, um die Verantwortung für die Probleme des Nahen Ostens auszulagern.
Abdul Ahmad Rashid über das Buch »Die Achse des Scheiterns – Wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten« von Rainer Hermann. Bei Klett-Cotta erschienen für 18 Euro im Buchladen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der SPD hat es ja eine gewisse Tradition, dass die alten Herren der Partei die Weltlage ein wenig anders einschätzen als ihre Nachfolger. Gerhard Schröder als Ex-Kanzler und jetzt Lobbyist der russischen Energiewirtschaft, der ist ja nur das prominenteste Beispiel. Nun hat auch Klaus von Donani, Ex-Minister und regierender Bürgermeister von Hamburg, ein Buch geschrieben. Nationale Interessen heißt es, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Und da war ich gleich gespannt, was er sich für Überraschungen ausgedacht hat. Nana Brink rezensiert das Buch für die Lesart und beginnt ihre Buchkritik mit Klaus von Donani selbst.
Da gibt es im Establishment in Washington Leute, die seit Jahrzehnten nichts anderes im Kopf haben, als die Russen sozusagen weiter zurückzudrängen. Und das mag ja in deren geopolitischem Interesse sein. In Europas geopolitisches Interesse ist es nicht. Und das müssten wir auch in Washington einmal etwas deutlicher machen.
Dies ist nur eine von mehreren überraschenden Aussagen des ehemaligen Ministers in den Regierungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt. Der 93-jährige Klaus von Donani ist zwar für deutliche Worte auch gegenüber seiner eigenen Partei bekannt, aber bislang nicht als scharfer Amerika-Kritiker ins Bewusstsein gerückt. Das scheint der Grand Seigneur der deutschen Sozialdemokratie nun nachzuholen. Hören wir das richtig? Die USA und Europa sind keine so engen Freunde, wie das einer, der im Kalten Krieg groß geworden ist, eigentlich sagen müsste?
Es ist nur natürlich, dass Amerika als stärkste Weltmacht seine eigenen Interessen verfolgt, auch im Umgang mit den Verbündeten in Europa. Wir Europäer sollten das endlich zur Kenntnis nehmen und das Missverständnis einer Freundschaft zwischen den USA und Europa, also einer solidarischen Gemeinschaft, endlich klären, im eigenen Interesse. Nach meiner Überzeugung könnte dann eine Partnerschaft zwischen den USA und Europa besser gedeihen.
Klaus von Donani hat ein Buch ohne Schnörkel geschrieben, wie er selbst in der Einleitung sagt. Ein Buch, das Diskussionen auslösen soll und vor allem provozieren. Nach ein paar Seiten Lektüre kann man getrost sagen, das ist ihm gelungen. Er eröffnet den Reigen der Zumutungen mit dem Bekenntnis, dass die geopolitischen Interessen der USA und der Europäer, insbesondere der Deutschen, schon lange nicht mehr auf einer Linie liegen. Als besonderes Beispiel führt er das Verhältnis zu Russland auf. In einem Interview mit dem SWR erklärt er:
Wir müssen zugleich sehen, dass natürlich die USA ein ganz anderes Sicherheitsinteresse haben als die Europäer. Denn Russland ist, ich glaube, 5000 und so etwas Seemeilen entfernt, aber Russland ist nur ein paar Meter entfernt von der europäischen Grenze.
Davon ausgehend diagnostiziert von Donani einen gravierenden Fehler der USA. Die Ausweitung der NATO nach 1990 hätte nie geschehen dürfen. Dies, so argumentiert er auch in seinem Buch, habe der damalige US-Präsident George Bush auch der Führung in Moskau signalisiert, allerdings nur mündlich. Schriftlich niedergelegt wurde diese für Moskau so wesentliche Sicherheitsgarantie jedoch nie. Dass sich Präsident Putin nun in seiner Argumentation genau darauf konzentriert, sei aus der Sicht Russlands nur verständlich. Mutiert von Donani nun zum Putin-Versteher? So einfach macht es sich einer der letzten Zeitzeugen von Brandts Ostpolitik allerdings nicht. Auch wenn es angesichts der momentanen Situation widersinnig erscheint, unterstellt er Russland ähnliche Sicherheitsinteressen wie den USA. Nach dem Motto: Not in my backyard.
Europa und der europäische NATO-Raum werden heute militärisch nicht bedroht. Auch das geografisch nahe Russland bedroht Europa militärisch nicht. Aber Moskau reagiert auf das Vordringen des westlichen Militärbündnisses NATO an die Grenzen der Russischen Föderation. Putin hat zwar mehrfach erklärt, dass die Ukraine ein Recht auf politische Selbstständigkeit habe, aber die Eingliederung der Ukraine in die NATO, also eines Gebietes, das über lange Zeit auch Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion war, ist für ihn eine andere Sache.
Was also wären dann, nicht nur in diesem Konflikt, die deutschen nationalen Interessen? Die Antwort hat es in sich. Distanz, nicht etwa zu Russland, sondern zu den USA.
Eines der entscheidenden Konsequenzen der Politik der USA nach 1990 ist ja, dass Russland, das bisher eher nach Europa orientiert war, sich nun nach China orientiert und dass sogar der chinesische Präsident sich jetzt in der Ukraine einmischt und in der NATO-Erweiterung ein Wort mitreden will. Das ist die Folge der Politik der USA gewesen.
Seine Schlussfolgerung, gerade Deutschland müsse sich vom amerikanischen Leitbild, Russland sei ein Evil Empire, lösen und, jetzt passiert es doch, zum Putin-Versteher werden. Fast schon könnte man denken, Klaus von Donani würde seiner Partei helfen, an der alten Ostpolitik festzuhalten. Er verteidigt sogar Nord Stream 2 als legitimes deutsches Interesse. Aber so leicht, wie gesagt, macht er es dann der Partei, der er seit 1957 angehört, doch nicht. Die Vorstellung, Europa würde ein Machtfaktor im Spiel der Mächtigen wie USA, Russland oder China werden, wenn es sich nur einig wäre, sei eine Illusion.
Aber angesichts der realen Lage in Europa sollten wir festhalten. Europa kann durch militärische Kraft, sei es die der EU oder die der von den USA beherrschten NATO, nicht wirklich gesichert werden. Das Ziel Europas muss am Ende eine allianzneutrale Position sein. Wer sich selbst gegenüber einem Stärkeren nicht mehr wirkungsvoll verteidigen kann, für den ist es immer sicherer, sich nicht einzumischen in Konflikte der Größeren und sich auch nicht durch eine Allianz zu binden.
Äquidistanz bedeutet in der Geografie, einen gleichen Abstand zu zwei Polen zu haben. Die Pole sind für den enttäuschten Transatlantiker klar, die USA und China. Deutschlands nationales Interesse gegenüber Russland hingegen könne nur im Wandel durch Annäherung gewahrt werden. Eine wertebasierte Außenpolitik, wie sie die Regierungskoalition verfolgt, ist für den Pragmatiker von Donani dabei eher hinderlich. Das war noch nie erfolgreich und das wird auch in Zukunft nicht erfolgreich sein. Wir werden nicht in der Lage sein, die Systeme zu ändern, schreibt er als letzte Zumutung.
Klaus von Donani. Er hat das Buch »Nationale Interessen – Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche« geschrieben. Das kostet 22 Euro und ist im Siedler Verlag erschienen. Das war eine Buchkritik von Nana Brink.
Deutschlandfunk Kultur.
Sie hören unser Sachbuchmagazin Die Lesart, heute mit Büchern zu geopolitischen Krisen, auch zur Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit internationaler Interventionen. Das ist ja zuallererst immer eine politische Frage, eine machtpolitische Frage, auch eine militärische Frage. Es ist dann aber letztlich auch eine ökonomische Frage, eine wirtschaftliche. Und damit machen wir jetzt noch einen großen gedanklichen Sprung. Wir reden jetzt nämlich darüber, wie sich international agierende Unternehmen verhalten müssen, wenn sie in geopolitischen Krisen nicht zwischen die Fronten geraten wollen. Jan Kallmorgen und Katrin Suder haben dazu ein Buch geschrieben. Katrin Suder, die kennen Sie vielleicht noch als Staatssekretärin von der Leyen im Verteidigungsministerium. Jan Kallmorgen ist Politikwissenschaftler und hat internationale Wirtschaftsbeziehungen studiert und beide beraten Unternehmen in geopolitischen Fragen. Und Jan Kallmorgen habe ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz erreicht. Guten Tag.
Grüße Sie, hallo.
Als ich Sie gefragt habe, ob Sie mit mir über Ihr Buch reden wollen, haben Sie gleich gesagt, ja, weil wir reden in den politischsten Zeiten seit Jahrzehnten und das sei vielen Unternehmen eigentlich gar nicht bewusst genug. Warum?
Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, verschiedenen Ebenen. Sie haben einmal sagen, die geopolitischen Themen, aktuell sehr sichtbar, was den Russland-Ukraine-Konflikt betrifft. Darüber hinaus langfristig strategisch die Systemrivalität zwischen den USA, Europa, USA und China. Auf der anderen Seite, Sie haben das ganze große Thema Klimapolitik, massive Transformation aller Industrien in Richtung CO2-Neutralität, die das natürlich sehr, sehr politisch getrieben ist. Sie haben dann auch zunehmend in den letzten Jahren zu besichtigen klassische Industriepolitik, gerade im Technologiebereich und durch die Corona-Krise natürlich starker Staat überall. Das heißt, das Primat der Politik hat das Primat der Globalisierung der Welt, der Wirtschaft abgelöst, die wir zum großen Teil in den letzten 30 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, viele der Dinge, die Sie da gerade aufgezählt haben, die klingen nicht so wirklich nach Betriebswirtschaft. Mit Blick auf die ganz aktuelle Situation der Ukraine haben Sie das Buch natürlich nicht geschrieben, aber schon mit Blick auf die russische Annexion der Krim. Und da haben Sie formuliert, die Einschläge, die kommen näher und es werde ungemütlich. Wie sollen sich denn Unternehmen wappnen für diese ungemütliche Zeit?
Ja, zunächst einmal muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass heute nicht betriebswirtschaftliche, nicht finanzielle Faktoren eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, ich muss zunächst mal eine gewisse, wenn das mal politische DNA, sagt meine Co-Autorin Katrin Suder immer, entwickeln. Das heißt, ich muss von der Vorstandsebene, Aufsichtsratebene runter stärker mich mit diesen politischen, gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Ich muss das tun in der strategischen Planung. Ich muss eine gewisse Geopolitik brauche ich eine gewisse Szenarienanalyse. Ich brauche dazu gutes, klares Monitoring. Ich muss auch Folgeabschätzungen regelmäßig machen, die dann wiederum in Strategie und Planung einfließen müssen. Anders als es früher der Fall war, wo das eben doch stark auf betriebswirtschaftliche Faktoren, auf die Profitmarge ausgerichtet war, haben Sie heute neben Handelspolitik, Sanktionspolitik externe Faktoren, die einen Federstrich machen können durch Ihre ganze schöne Planung. Wenn Sie die nicht richtig einkalkulieren, dann sind Sie in der Unternehmensführung, können Sie sehr überrascht werden, negativ.
Versuchen wir es mal konkret zu machen. Ein Hauptaugenmerk Ihres Buches liegt ja auch auf China, auch auf dieser Beziehung zwischen den USA und China, so als systemische Rivalen. Und da formulieren Sie, wer im asiatischen Raum Geschäfte macht, und da würde ich jetzt ergänzen, das ist bei unserer exportorientierten Wirtschaft natürlich fast jedes Unternehmen, Ihr Zitat weiter, muss abwägen können, ob und wann eine heiße Krise zwischen China und Taiwan bevorstehen und wie sich diese abspielen könnte. Das erfordert ja wirklich viel Expertise. Haben Sie den Eindruck, das passiert auch tatsächlich bei deutschen Unternehmen?
Also ich würde sagen, das passiert auf der Ebene der großen globalen Player und der DAX-Konzerne durchaus. Mein Eindruck ist, dass es auf der Ebene des ebenso global agierenden Mittelstandes noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. Der ist ja genauso exponiert, meistens auch auf den drei großen Weltmärkten EU, USA, China gleichermaßen aktiv. Dort ist aber, sind natürlich nicht dieselben Stäbe und internen Ressourcen vorhanden. Aber die sind natürlich genauso betroffen. Nehmen Sie mal das Beispiel, dass die Chinesen gerade Litauen mit einem Importverbot mehr oder weniger belebt haben, beziehungsweise Produkte aus Litauen, weil Litauen es gewagt hat, eine taiwanesische Vertretung zu eröffnen, noch nicht mal eine offizielle Botschaft. Jetzt haben sie eine ganze Reihe deutscher globaler Player, die in Litauen Werke aufgemacht haben, um dort Vorprodukte herzustellen, die dann in China wiederum weiterverwendet werden. Diese Vorprodukte hängen jetzt in Containerschiffen vor chinesischen Häfen und können nicht entladen werden, weil eben die Chinesen sagen, wir strafen Litauen sozusagen für die Anerkennung der taiwanesischen Botschaft ab. Darauf muss man ja erstmal kommen. Das kann man natürlich mit viel Antizipation und Monitoring vorhersagen, aber dazu brauche ich natürlich Ressourcen, weil ich muss mich wahrscheinlich stärker darauf einstellen, wenn ich so exponiert bin auf den Weltmärkten, dass ich das zukünftig stärker aufbauen werden müsse.
Und was ist dann die Konsequenz daraus? Sollte ich dann als Unternehmen Ihrer Meinung nach, wenn ich ahne, da könnte so ein Konflikt mit Litauen auftauchen, weil Litauen Rückgrat zeigt, dann lieber keine Geschäfte machen, die über Litauen laufen, mich da feige zurückziehen?
Nein, das wird ja auch meistens gar nicht gehen. Es ist natürlich bei so außenpolitischen Fragestellungen sind Unternehmen natürlich immer in der Zwickmühle, weil sie sich auch kaum sozusagen jetzt an die litauische Regierung wenden können und sagen, ich möchte gerne, dass ihr die taiwanesische Vertretung wieder zumacht.
Ist auch die Frage, ob das wünschenswert wäre.
Ist auch die Frage, ob es wünschenswert wäre, aber auch sozusagen rein, was Unternehmen machen können, ist ja das auch begrenzt. Ich glaube, hier wird man über die politisch-diplomatischen Schienen, über die deutsche Vertretung, über die Europäische Union gegenüber China signalisieren müssen, dass wir selbstverständlich bei unseren politischen Haltungen bleiben und dass als Unternehmen wird man im Zweifelsfalle auf derselben Ebene wie Deutschland und die Europäische Union agieren müssen und gleichzeitig klar machen, dass die Produkte im Endeffekt ja für den chinesischen Markt sind und auch da auf der betriebswirtschaftlichen Ebene argumentieren. Ob das was nützt, weiß man nicht, denn Taiwan ist für China eine rote Linie und entsprechend sind die Chinesen da hartleibig, muss man leider sagen.
Ich habe jetzt gerade da so reingeworfen, ob man das denn überhaupt wollen würde, weil in Ihrem Buch taucht auch immer wieder das Stichwort der Verantwortung auf. Eine Klimaverantwortung, eine soziale Verantwortung, aber auch eine politische Verantwortung, eine globale. Und das ist ja insbesondere im Verhältnis zu China schwierig. In der vergangenen Woche hier in der Lesart ging es um den Völkermord und den Uiguren. Und auch da die deutschen Unternehmen wie VW, BASF, Siemens, die trotzdem in diesen Provinzen Werke gebaut haben. Aus Ihrer Perspektive, hätte sich das eigentlich von Anfang an verboten, da überhaupt Werke zu bauen?
Ich glaube, wir kommen wieder so ein bisschen an den Anfang des Themas zurück. Das Primat der Weltwirtschaft, der Märkte galt ja sehr lange Zeit. China ist ein großer Markt für viele Unternehmen, auch ein entscheidender Markt inzwischen gerade in der Automobilindustrie, in der Chemieindustrie, Grundstoffe. Sie haben natürlich auch erwartbares, sehr, sehr großes Wachstum, Städte, Verkehr, Infrastruktur etc. Das heißt, das ist aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive nachvollziehbar. Und ich würde sehr klar sagen, dass weder die genannten Unternehmen, VW, BASF etc., bewusst Menschenrechtsverletzungen toleriert haben. Ich glaube, es ist auch immer ex post da schwer, ist immer schwer, das zu verurteilen. Man müsste heutzutage allerdings sehr klar rangehen mit einer anderen Perspektive. Wenn ich heute ein Engagement in China plane, muss ich sehr klar sicherstellen, Menschenrechtsverletzung ist ein absolut anderes Thema. Hier kann man auch durchaus Druck machen und sagen, wir sind nur bereit zu investieren, wenn ABC gewährleistet ist. Man kann sich sehr klar positionieren, was Umweltpolitik betrifft. Man kann meines Erachtens sehr klar auch sich positionieren bei Unterdrückungsthemen, nicht nur bei Menschenrechten, sondern auch bei Cyberspionage etc. Man muss, you have to speak out, wie der Amerikaner sagen würde. Und das passiert teilweise auch. Wenn Sie sich anschauen, wie sich große Verbände wie der BDI inzwischen klar positionieren, dann ist dort ein merklicher Stimmungswandel zu sehen, ein Ende der Naivität. Ich würde sagen, wir sind mittendrin in einem Wandel. Das ist alles graduell und das wird noch eine Weile dauern, aber ich glaube, es wird eine klar kritische Haltung von der europäischen, der amerikanischen, der deutschen Industrie geben, was Investitionen und Strategien in China betrifft.
Am Schluss werben Sie dafür, weil Sie der Meinung sind, das ist halt schlicht moralisch geboten oder ist verantwortliches Handeln auch einfach das bessere Geschäftsmodell?
Ich bin vom Letzteren überzeugt. dass man langfristig nachhaltig auch die größten wirtschaftlichen Erfolge erzielen wird. Und dann ist das ganze Thema Verantwortung natürlich im Klimabereich jetzt schon sehr dominant. Und da haben die Unternehmen sich ja extrem gewandelt und sind zum Teil grüner als die Grünen. Zum Zweiten, das ganze Thema Sozialverantwortung ist heute nicht mehr ein kann man machen, sondern muss man machen. Auch der Druck von Kapitalmärkten ist dort entsprechend, von der Gesellschaft ist er sehr stark aus den Medien heraus. Von daher sind alle Unternehmen gut beraten, sich ganzheitlicher aufzustellen und eben nicht nur auf die betriebswirtschaftliche und finanzielle Seite zu schauen.
Das sagt Jan Kallmorgen. Er hat zusammen mit Katrin Suder das Buch geschrieben, Das geopolitische Risiko, Unternehmen in der neuen Weltordnung. Das Buch ist erschienen im Campus Verlag und kostet 28 Euro. Herr Kallmorgen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Haben Sie herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war's für heute von der Lesart. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.